Diese Episode von Hauptsache raus wird unterstützt von Leki. Dieses Jahr feiert Leki 75 Jahre Jubiläum und hat zur Feier des Tages einen ganz besonderen und nachhaltigen Stock entwickelt. Hört selbst.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Entdecke jetzt den ersten Wanderstock aus Hanf. Richtig gehört, Hanf. Der nachwachsende Rohstoff wird auf der Schwäbischen Alb in regionaler Landwirtschaft nur 6 Kilometer vom Leki-Headquarter entfernt angebaut. Dabei gelten höchste Standards für Anbau, Wachstum und Ernte. In Handarbeit wurde der Stock dann in der eigenen Produktionsstätte mitten in Europa als Pilotprojekt und in limitierter Auflage hergestellt. Ab Juni bei Globetrotter Online sowie in ausgewählten Stores erhältlich. Teste jetzt den ersten weltweiten Trekkingstock aus Hanf von Leki.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und freue mich, heute einen sehr speziellen Gesprächspartner zu haben, beziehungsweise Gesprächspartnerin, die Christina Raghetli. Die ist 2020 im Sommer die Via Alpina gegangen, und zwar die rote Strecke Monaco-Triest, Triest-Monaco, wie rum man es auch will. Die nimmt den ganzen Alpenbogen mit, ist so circa 2500 Kilometer lang. Die Christina, die ist an 100 Wandertagen durch 6 Länder marschiert und hat dabei circa 2400 Kilometer zurückgelegt. Ich freue mich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo Christina.
Danke Kerstin, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, und ich mag mit dir heute sehr, sehr gerne über das ganze Abenteuer Alpencross reden. Bei dir ist es ja eigentlich kein Cross, also keine Querung, sondern eine Längung. Mhm. Der Länge nach durch die ganzen Alpen gewandert bist, aber das ist ja umso spannender. Du hast auch einen sehr schönen Blog, nämlich den wildmountainheart.ch. Verweise ich gerne in den Shownotes, da kann man dein Abenteuer auch ein bisschen nacherleben und sich nochmal Tipps holen. Und in der aktuellen Outdoor, in der Ausgabe 623, die am 9.5. am Kiosk erscheint, kommt zwar nicht deine Geschichte, aber auch eine sehr schöne Alpencross-Geschichte. Das passt natürlich auch wunderbar zum Thema. Da kann man sich ein bisschen Gusto holen, Geschmack holen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und sprechen über dein großes Abenteuer aus dem Sommer 2020. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zum Weitwandern und speziell auf die rote Via Alpina?
Ja, das war eigentlich ein sehr langer Prozess bei mir. Ich bin aus der Schweiz und in den Bergen aufgewachsen und so bin ich eigentlich schon als Kind immer wandern gewesen, weil ich einfach wirklich in einem Bergdorf wohne. Mhm. Und als ich dann,
glaube ich, oder wie? In Flims war das richtig?
Genau, ja, in Flims wohne ich, in Graubünden. Das ist eigentlich eine sehr bekannte Tourismusdestination. Und so bin ich dann mit der Familie eigentlich immer wandern gewesen, bis ich dann älter wurde und halt wandern langweilig und doof fand und nicht mehr mitgegangen bin. Ja, und dann war mein Leben eigentlich vom Skifahren bestimmt lange Zeit, bis ich etwa 20 war. Über 25 Grad war es mir auch immer zu heiß. Und wenn dann der April, Mitte April ist immer das Skigebiet, hat geschlossen. Und dann war so die Zeit bis Ende Oktober, wo ich echt nicht so richtig wusste, was mit meiner Freizeit anfangen. Ich bin sogar dann jeweils im Sommer nach Zermatt und habe da in den Sommerferien auf dem Gletscher war ich auch noch Skifahren. Also es hat sich wirklich alles ums Skifahren gedreht. Mhm. Und mit 20 hat meine Mutter mal gefragt, ja, ob ich nicht mal ihr zuliebe wieder mitkommen würde auf eine Wanderung. Und ich habe gedacht, ja, okay, langweilig, aber gut, ihr zuliebe gehe ich mit. Genau, genau. Und ich bin dann mit und wir sind auf dem Klettersteig hier in Plims. Ein einfacher Klettersteig, aber sehr schöner. Und ich habe den davor noch nie gemacht. Und da habe ich so gemerkt, oh, ja, ist gar nicht so langweilig und ja, sofort ziemlich ist cool. Ja. Und so ein bisschen Adrenalin, das gefällt mir ja sehr gut. Mhm. Und vom Klettersteig bin ich danach so ein bisschen zum Gipfelwandern gekommen. Also
ist ja auch spannend, ne? Das ist ja auch.
Ja, genau, genau.
Nicht sowas, sondern hat ja auch was.
Ja, und ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, dass es nicht so das flache, lange, geradeaus gehen ist, sondern so ein bisschen Abwechslung hat und Gipfel und oder mal so eine Kletter oder einfach ja Kraxelpassage. Und von da, also dann habe ich so angefangen, diese Touren zu machen und dann auch mal den Rucksack zu packen mit Zelt und Gaskocher und 2 Tagestouren und dann sind es 3 Tagestouren geworden. Und da war ich auch oft noch mit Freunden unterwegs, also nicht alleine.
Mhm.
Und dann habe ich mich entschieden, dass ich eine Woche alleine wandern gehen möchte mit dem Zelt. Und das war auch in Graubünden, eine 7-tägige Weitwanderung. Und so hat es eigentlich dann gestartet. Dann bin ich dann mehrmals eine Woche alleine wandern gewesen. Mhm. Und
also richtig hab, geleckt sozusagen.
Ja, voll, voll. So nach, also ich würde sagen, ich etwa mit 21 bin ich wieder öfter wandern gegangen und bis zur ersten Weitwanderung war es dann 6 Jahre etwa. Mhm. Und dann ging es nochmal 3 Jahre, der nächste Prozess, wo ich dann wirklich eine große Weitwanderung machen wollte.
Soweit ich weiß, der Bernina Trek, ne, den du gewandert bist?
Ja, die 7 Tage war der Bernina Trek, genau. Und dann bin ich durchs Bücherlesen, ich lese sehr, sehr gerne, auf den Pacific Crest Trail gekommen. Das ist die wohl berühmteste Weitwanderung der Welt.
Ein großer Traum für viele, die mit dem Weitwandern liebäugeln.
Genau, genau. Und die Wanderung ist in Amerika 4000 Kilometer lang. Und weil ich so viele Bücher darüber gelesen habe, war das auch so ein bisschen ein Sehnsuchtswunsch oder Plan von mir. Habe dann auch viel recherchiert, geplant und wusste dann, also habe eigentlich die ganze Route schon fast vorbereitet gehabt, aber nie so wirklich ein Startdatum festgelegt und dachte dann immer, ich bin zu wenig mutig, ich traue mich einfach nicht, diese Wanderung zu machen oder eine Weitwanderung allgemein zu machen, bis ich dann mit so ein bisschen mehr Nachdenken realisiert habe, es liegt nicht daran, dass ich mich nicht traue, eine solche Wanderung zu machen, sondern das ist nicht die richtige Wanderung für mich.
Ah, ja. Ja, ein guter Hinweis. Man muss ja auch seinen Weg eigentlich finden, auf dem man
wirklich... Genau, ja. Und nur weil es so viele Bücher und Filme und alles über diese Wanderung gibt, heißt nicht, dass man gerade mit dieser Wanderung starten muss. Das habe ich zuerst wie gar nicht so realisiert. Es war wie ja, Pacific Crest Trail und vielleicht noch an anderen in Amerika, aber es gibt ja überall in jedem Land so viele Weitwanderwege.
Ja.
Und ich habe wie gemerkt, der Pacific Crest Trail geht, glaube ich, 6 Wochen oder so durch die Wüste und ich mag halt keine Hitze. Also das ist schon mal nichts für mich. Ja. Dann hat es Klapperschlangen. Ich mag überhaupt nicht gerne Schlangen. Also wenn man wählen kann, dann lieber einen Weg mit weniger Schlangen. und ja, ich habe irgendwann auch so die Idee nicht mehr so gut gefunden, dass ich mit dem Flugzeug von Flims bis nach Amerika reise, um dann die Berge in Amerika zu bewandern, wenn ich ja im Paradies wohne, in den Alpen, und diese auch nicht, noch nicht alle gesehen habe. Also wenn das noch nicht erkundet wurde. Und so ist es dann eigentlich zur Via Alpina gekommen. Die Rote Via Alpina, den Tipp habe ich von jemandem bekommen. Ich kannte die davor nicht. Die Route geht eben von Monaco nach Triest. Das sind 2600 Kilometer, 8 Länder. Extrem viele Höhenmeter und das ist auch der Grund, warum es um 2020, als ich sie machte, gab es kein Buch, kein Wanderführer und eigentlich auch fast keine Blogs, also fast nichts an Informationen von anderen Leuten, die schon gegangen sind, weil es fast niemand läuft.
Apropos, du hast es zum Anlass genommen, auch selber ein Buch über die Via Alpina zu schreiben, nämlich Von Wegen. Und das erscheint am 27.04. im Malik Verlag. Also als Taschenbuch kann man vielleicht sogar als Reiselektüre sich einstecken. Und da hast du deine ganzen Erfahrungen und Tipps eigentlich gut verarbeitet, würde ich sagen. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschmökert. Das ist sehr spannend zu lesen. Genau, da wollte ich nur mal kurz ein bisschen Werbung für dein Buch machen an der Stelle.
Ja, danke, das ist lieb. Ja, es kam ja schon in der Schweiz vorher raus. Es gibt es schon seit einem Jahr. Es war ein rechter Überraschungserfolg hier, weil ich dachte, ja, ein Wanderbuch halt, oder?
Aber ja, Via Alpina oder gerade zur Roten Via Alpina bisher wenig bis gar keine Kultur gab. Da ist ja jeder froh, der mit Gedanken spielt, dass der irgendwie was an der Hand hat oder an die Hand kommt, wo er sagt, boah, da kriege ich die ganze Info mal zusammen und kriege auch noch ein bisschen mit, wie es denn unterwegs ist, auf dem Weg da unterwegs zu sein.
Genau, ja. Und ebenso bin ich dann auf diese Route Via Alpina gekommen, habe dann angefangen zu planen, aber hatte einen riesen Respekt davor, weil die Route Via Alpina auch oft als Königsroute der Weitwanderung genannt wird und man startet ja nicht, sinnvoll ist es zumindest nicht, mit der Königsroute der Weitwanderung zu starten, aber irgendwie hat es mich dann nicht mehr losgelassen und auch wenn ich viele Zweifel hatte, habe ich dann irgendwann gesagt, ich versuche das jetzt und da es ja nah von zu Hause ist, abbrechen könnte ich ja immer noch. Also ja. Das ist ja dann nicht so eine Reise, um nach Hause zu gehen. Ja,
dann doch so gut erschlossen, dass man von den meisten Punkten relativ problemlos auch wieder zurückkommt oder zu Tal kommt. Ne?
Genau, das ist eigentlich recht easy.
Und, ja, und das auch für deinen Abenteuergeist, dass du dich dann gleich an die Route Via Alpina gemacht hast. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5, wenn ich mich irre.
Ja, 5 oder 6, glaube ich, ja.
Genau, und die Route ist eben die längste.
Genau, das ist so alles miteinander verbunden. Und dann habe ich geplant und hatte schon auch so meine Zweifel. Aber auch wenn ich dann mir irgendwann gesagt habe, hey, es ist in diesem Projekt auch okay, abbrechen zu wollen oder wenn es einfach zu viel ist und ich das nicht schaffe, ich kann nicht gut aufgeben. Es ist für mich recht schwierig, nur schon den Gedanken auszusprechen, wenn ich abbrechen würde, wäre das okay. Das war für mich schon so, wow, okay, gut. Aber jedenfalls habe ich es dann geschafft und ich habe dann geplant und Startdatum festgelegt und dann kam eben das Coronavirus und wir hatten Lockdown und mein Plan fiel erstmal ins Wasser, weil die Route überschreitet die Landesgrenzen mehrmals und man durfte ja nicht aus der Schweiz ausreisen und so war dann alles wieder mal ein bisschen schwieriger und
gut die Not zur Tugend gemacht und hast gesagt, na gut, dann gehe ich einfach das Schweizer Stück als erstes an. Und bis dahin ist es mit der Corona-Pandemie hoffentlich wieder so weit, dass du über die Grenzen kannst.
Ja, genau so war es.
Zu sagen, hey, dann fange ich halt mit dem Stück vor der Haustür an, wenn es schon vor der Haustür ist, mehr oder weniger. Mhm. Wie hast du dich denn insgesamt vorbereitet auf das ganze Abenteuer. Du hast gesagt, du bist schon einige Wege vorher gegangen, aber hast du dann auch nochmal hardcore trainiert, bevor du wirklich gestartet bist? Oder wie hast du
das? Nein, also ich bin jetzt nicht ins Fitnessstudio und habe speziell für die Via Alpina trainiert. Ich hatte aber in diesem Winter meinen Job gekündigt und habe als Skilehrerin gearbeitet und hatte da noch diverse Prüfungen, die ich gemacht habe, die schon sehr anspruchsvoll waren. Und ich hatte dafür immer trainiert, also mehrmals wöchentlich. Und das war recht anstrengend. Deshalb hatte ich eine gute Grundfitness. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich eigentlich immer eine gute Grundfitness und Ausdauer habe, weil ich ja mein Leben lang schon regelmäßig Sport mache. Und Sport gehört einfach bei mir dazu. Mal weniger, mal mehr.
Du bist ja auch gewisse Höhenmeter einfach gewohnt, ne?
Ja, genau.
Aus dem Flachland dann gleich auf die höchsten Alpengipfel will, das ist...
ja, genau. Und auch alle meine Ferien davor, also Urlaube, ich habe immer irgendwie Wander- oder Bergsteigerurlaub gemacht. Also bin da selten irgendwie so in den Badeferien am Chillen. Da war ich eigentlich, glaube ich, gut vorbereitet und ich wusste ja auch schon, dass es von den vorherigen Wanderungen eigentlich immer gut geklappt hat mit der Fitness. Mhm. Hatte ich so ein bisschen Angst, dass die ganze Via Alpina, dass wenn ich abbrechen müsste, dass es wegen körperlichen Gründen sein würde, also dass ich doch zu wenig fit bin. Und rückblickend kann ich jetzt noch sagen, nach 2 Wochen ist man eingelaufen und so ein Projekt ist etwa 70% mental und 30% körperlich, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Zweifel waren unbegründet.
Ja, vielleicht muss man sich auch wirklich darauf einstellen, ja, es kann mal regnen, ja, ich kann auch im Sommer in den Schnee kommen, weil das ist mir aufgefallen, als ich dein Buch gelesen habe, dass du immer wieder doch mit Regenperioden zu kämpfen hast.
Ah ja, total.
Sogar Neuschneefeldern gegen Ende der Tour hin. Ne? Mhm.
Ja, das gehört dazu. Ja. natürlich ist so eine Wanderung, das muss man ja wissen, das wird jetzt nicht, wie wenn man sich ein Wochenende aussucht mit Sonnenwetter und wunderschön. Wenn man 4 Monate am Stück läuft, dann hat man etwa die Hälfte davon, ja, halt auch Regen und Gewitter und alles dabei. Und man kann dann ja nicht immer alles aussitzen und warten, dann kommt man nie an. Also das heißt, auch schlechtes Wetter ist dann halt einfach Wanderwetter.
Wie hast du denn deine Ausrüstung optimiert? Du bist, glaube ich, die meiste Zeit mit 13 Kilo marschiert. Hast ein Zelt dabei gehabt und Essen, Wasser ja auch. Wie hast du das gehandhabt und was hast du mitgehabt vor allem?
Die Ausrüstung hatte ich eigentlich schon komplett vor der Wanderung durch die Wandertouren, die ich davor immer gemacht habe. Ich habe dann noch den Rucksack, einen neuen gekauft, der leichter war und eher so ein bisschen breiter als hoch. Ich bin nicht so groß, ich bin 1,62 und wenn die Rucksäcke so hoch sind, dann schränkt das immer meinen Bewegungsfreiraum vom Kopf ein. Dann sehe ich den Weg nicht mehr so gut, kann den Kopf nicht mehr so heben, da habe ich noch optimiert. Und ich habe einen leichteren, ja?
Hast du alles gewogen vor deiner Tour?
Ja, habe ich gemacht. Und ich dachte, ich habe das so viel davon gelesen und dachte immer so, oh Gott, die Leute übertreiben ja so maßlos. Ja. und ich dachte, das mache ich nie. Aber kurz vor der Reise habe ich dann so gedacht, irgendwie, ich muss mal schnell checken. Und dann ist eben rausgekommen, der Rucksack war überdurchschnittlich schwer. Und der Schlafsack, den habe ich auch noch optimiert, habe ich einen neuen gekauft. Und zwar einen Kilt, der unten offen ist, also nicht so eine Hülle oder man ist da nicht komplett eingehüllt, aber da reduziert man das Gewicht nochmal um die Hälfte von einem normalen Schlafsack. Das ist schon viel. Also mein Schlafsack war unter 500 Gramm und minus 3 Komforttemperatur.
Oh, und du hattest wirklich auch schlechtes Wetter unterwegs, also Hut ab.
Das es hat geschneit, es war kalt, also es geht. Und der Rucksack zu den Kilogramm, der war 13, wenn ich frisch eine Woche Essen eingekauft habe. Sonst war er meistens viel leichter. Also es ist so.
Also 13 Essen und Wasser für den Tag, weil in den
Alpen
Wasser.
Ja, Essen für eine Woche und Wasser für einen Tag ist dann bei 13 Kilo Maximalgewicht. Wow. Sonst ist er zwischen so 11 im Durchschnitt.
Ideales Wandergewicht, würde ich sagen, aber trotzdem. Ja. Weil du hattest ja, wie gesagt, auch das Zelt mit und einen Kocher. Also Hut ab, das so zu optimieren, dass man wirklich mit 11 bis maximal 13 Kilo vollbeladen hinkommt. Das ist nicht schlecht.
Ja, aber ich muss dazu sagen, als ich auf dem Bernina Trek war, 2017, das erste Mal eine Woche, da war mein Rucksack, glaube ich, 20 Kilogramm schwer. Also ich habe mich verbessert.
Vieles.
Und ich hatte so Schulterschmerzen und oh mein Gott. Aber ich habe dann natürlich gemerkt, was ich nicht brauche.
Ja, dann war das eine harte Lektion, durch die du gelernt hast. Also 20 Kilo auf 13 runter oder sogar 11, wenn ein bisschen leerer war. Das ist ja echt sauber. Was wären denn deine drei wichtigsten Tipps für Einsteiger, wenn jetzt jemand auch vorhat, vielleicht nicht gleich die Via Alpina, aber doch so einen zügigen Weitwanderweg zu gehen?
Ja, also es gibt verschiedene Wege. Es ist sicher mal ein Tipp, sich den richtigen Weg für sich selber rauszusuchen und nicht einfach irgendwas zu machen, was man halt jetzt eben gerade gehört hat oder bekannt ist.
Ja.
Man kann ja wirklich da nach seinen Bedürfnissen gehen. Was mag man am liebsten? Ich beispielsweise mag sehr alpin und auch karge Steinlandschaften. Und wenn es hoch ist und auch mal ein bisschen schwieriger und ausgesetzt und so, ja, wenn es steil die Kante runtergeht, das gefällt mir sehr gut. Daher hat die Via Alpina gut gepasst.
Richtig heiß.
Ja. Und also da schon mal sicher schauen, dass man die richtige Wanderung für sich selber auswählt, wäre ein Tipp. Und dann gehen wir gleich weiter zum Thema, wo wir vorhin waren, Ausrüstung. Da lohnt es sich schon, sich gute Gedanken dazu zu machen und sich genau zu überlegen, was man braucht. Und falls jetzt jemand mal schauen möchte, was ich so dabei hätte oder hatte, ich habe auf meinem Blog eine Packliste, wirklich mit den Grammangaben, was wie schwer war. Und die kann man downloaden und so ein bisschen als Anhaltspunkt vielleicht für seine Packliste brauchen.
Das ist ein super Tipp. Also ich verweise, wie gesagt, in den Shownotes zum Podcast gebe ich den Blog von dir auch an, dass man dich auch wirklich finden kann.
Ja, einfach unter Equipment, da ist die Packliste als PDF zum Download. Und der dritte Tipp, ja, ich habe recht viel Zeit in die Recherche investiert, also sehr viel vorbereitet. Es gab ja eben keinen Wanderführer. Ich habe dann so viel über die Route versucht herauszufinden, wie es halt geht, mit dem, also ja, online, und habe mir eigene Listen zusammengebastelt und herausgeschrieben, welche Pässe schwierig sind, welche einfach. Natürlich auch Fakten wie Höhenmeter, Kilometer und so weiter. Aber auch, ja, wo gibt es wieder einen Laden, wo ich Essen kaufen kann? Wann hat er geöffnet? Weil in den Bergen sind die Läden nicht irgendwie 24 Stunden, 7 Tage offen. Nicht wie in den Städten.
Ja,
ja. Und wo hat es wieder Hütten, wo man Schutz finden kann, wenn ein schlimmes Gewitter kommt, dass man halt nicht zeltet? Oder wo kann ich wieder Gas kaufen für den Gaskocher? Weil das ist sehr schwierig. Mhm. Es gibt also da wirklich wieder was zu finden, wo man Nachschub kaufen kann. Das habe ich halt alles schon vor der Abreise eigentlich recherchiert. Und das hat mir dann auch viel geholfen.
Unterwegs hattest du ja oft auch kein Netz, aber du hast immer ein GPS dabei gehabt, um eben auch ein Notfallsignal abzusetzen. Ja. Oder wenn du gar kein Netz hast, um dich eben mit dem GPS-Gerät zu orientieren. Hast du dann von Etappe zu Etappe das geplant und dann möglichst per Handy, sobald du Netz hattest?
Ja, ich hatte eigentlich immer, also die ganze Route war so grob geplant und dann habe ich von Woche zu Woche geplant und eigentlich immer gesagt, mein nächstes Ziel ist der nächste Wochenendort. Okay. Und dann habe ich meistens am Abend den nächsten Tag nochmals genau angeschaut. Den hatte ich aber schon am Abend vorher nochmals genau geplant. Und dann schon den übernächsten Tag auch schon durchgeplant. Also es ist immer so 2 Tage, wo ich genau wusste, was mich etwa erwarten würde.
Ja, du hast ja auch manchmal auch Etappen zusammengelegt, gesagt, wow, heute bin ich gehe noch ein Stückchen weiter.
Ja, genau.
Ja, das geht natürlich nur, wenn man es macht wie du, nämlich eine Mischung aus Wildzelten und festen Unterkünften macht. Mhm. Also du hast ziemlich viel gezeltet, auch wild gezeltet, teilweise auch gefragt, Hütte oder Besitzer von irgendeiner Alm, darf ich da mein Zelt hinstellen, wenn es ging oder wenn das Wetter zu schlimm war und die Hütte offen hatte, bist du auch gerne mal in eine Hütte rein, hast dir ab und zu auch ein Hotel gegönnt, was ich ja total super finde, weil 4 Monaten unterwegs insgesamt, darf man sich ja auch ein bisschen Entspannung gönnen. Warum hast du das so gemischt? Weil du hättest ja auch sagen können, ah, ich lasse das ganze Zeltzeug weg, lass den Kocher möglichst weg oder nehme nur Notessen mit, spar nochmal Gewicht und schau, dass ich nur in feste Unterkünfte und Hütten komme.
Ja, das hat 2 Gründe. Der erste Grund ist, ich liebe es, mit dem Zelt unterwegs zu sein. Also ich mag das einfach sehr. So das alleine draußen schlafen und ja, so mitten in der Natur zu sein. Und der zweite Grund ist, man ist total flexibel. Also man kann eben Etappen zusammenlegen, dort anhalten, wo es halt gerade passt oder wie weit man kommt und auch so sich dem Wetter besser anpassen. Aber es gibt natürlich auch Abschnitte auf der ganzen Via Alpina, wo das Zelten verboten ist. Und ich habe mich versucht und habe das wirklich, glaube ich, außer einmal auch immer mich daran gehalten, dass ich da nicht gezeltet habe, wo es verboten war.
Das Thema Wildzelten ist ja eh ein ganz heikles. Und gerade während der Corona-Pandemie sind ja die Leute auch etwas unvernünftig mit Zelt und auch mit dem Van aufgebrochen und haben die besiedelt. Magst du ein paar Worte zum Thema Wildzelten auf der Via Alpina oder in den Alpen allgemein noch sagen?
Ja, also ich finde es wichtig, dass man weiß, wo welche Regeln gelten und man auf diese auch wirklich Rücksicht nimmt. Natürlich kann es einmal passieren, ging mir auch mal so, dass man durch Gewitter und irgendwie in einer blöden Situation halt dann irgendwo doch zeltet, wo man es eigentlich nicht sollte. Aber dann ist es ein Notbivak und dann ist es auch grundsätzlich okay. Aber ich habe mich da wirklich immer sehr daran gehalten und was man sonst halt auch machen kann, ist die Leute fragen. Also gerade bei den Almen oder so, dann fragt man halt die Leute, ja, könnte ich hier oder ist das okay? Und dann ist das doch auch okay. Also dann ist es gut. Und was mir noch viel wichtiger ist, ich habe jetzt ganz viele Lesungen zu meinem Buch gehabt im letzten Jahr Und ich sehe das auch so ein bisschen als Verantwortung, dass ich das Thema Abfall erwähne. Mhm. Und ich in jeder Lesung, ich hatte jetzt 48 Lesungen, habe ich das Thema Abfall allen, die da waren, nochmal erklärt und ja, halt gesagt, nehmt alles mit, auch wenn ihr aufs Klo geht, hinter einem Baum. Und da müssen dann nicht irgendwie 3-4 weiße Taschentücher unter einem Stein deponiert werden. Man kann sich so einen Plastiksack mitnehmen und auch die wieder mitnehmen. Und dann in einem Abfalleimer im Dorf, wenn man irgendwie wieder mal ankommt, entleeren. Weil ich habe schon so viele Wege gesehen, wo man dann am Wegesrand einfach irgendwie zig weiße Taschentücher sieht und die Leute aber schon sagen, ja, ich nehme meinen Abfall immer mit, aber das nicht. Das mit der Zeit, die Natur baut das ja ab und auch die Bananenschalen und so, man kann alles wieder mitnehmen. Und ich habe das immer so gemacht, wirklich immer. Ich habe wissentlich nie etwas liegen gelassen. Und wenn immer mehr Leute in die Berge gehen, weil das Wandern ein Trend ist oder ja, das Leben in den Bergen so die Leute immer mehr und mehr begeistert, dann möchte ich einfach wirklich allen mit auf den Weg geben, bitte schaut, dass die Berge auch weiterhin schön und abfallfrei bleiben.
Das ist ja eigentlich auch ein bisschen das, sag ich mal, Perverse. Man geht in die Natur, weil die so schön unberührt ist und gleichzeitig versaut man sie und dann ist sie eben nicht mehr unberührt.
Ja, also, genau.
Ein bisschen ein Widerspruch manchmal auch. Also ich sehe das auch manchmal, dass die Leute noch Mandarinenschalen oder so hinwerfen. Ja, das ist doch Bio, baut sich ab. Aber gerade Mandarine, genau. Banane, das baut sich eben sehr lange nicht ab.
Ja, genau. Ja, sehe ich gleich wie du. Und ich wohne ja in einem Tourismusort und wir haben wunderschöne Bergseen und ich bin halt schon damit aufgewachsen, dass manchmal halt Leute, die Natur, die es nicht so nahe miterleben wie ich, halt hier hinkommen und so, ja, was liegen lassen, irgendwer räumt das dann schon weg und so. Und ja, das tut mir dann immer so weh, wenn ich sowas sehe. Und ich versuche einfach, jetzt, wo ich mit dem Buch mehr darüber sprechen darf, versuche ich das immer noch zu erwähnen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde,
es ist
dass
auch
wir
wichtig.
Die Alten schützen.
Ja, ich unterstütze deinen Appell, nehmt euren Müll.
Ja, genau. Fertig. Ende.
Wie oft hast du denn tatsächlich ans Aufgeben gedacht? Und in welchen Situationen war das? Und wie hast du es geschafft zu sagen, nee, ich gehe jetzt trotzdem weiter? Du hast ja schon mal gesagt, dass du eh nicht so gerne aufgibst und dass es für dich auch ein bisschen ein Problem ist. Aber trotzdem waren ja auch Situationen, wo es echt eng war.
Ja, also ans Aufgeben, so ganz konkret, dass ich Zugverbindungen gegoogelt hätte, wann und wo kann ich nach Hause gehen, hatte ich nie.
Okay.
Aber ich hatte schon mehrere Krisen und das ist irgendwie auch normal. Also ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich normal im Alltag gewesen wäre, auf der Arbeit 4 Monate, dann hätte ich auch mehrere Krisen gehabt und keine Lust auf den Tag. Und das hatte ich natürlich auch beim Wandern und meistens war das immer sehr wetterabhängig. Also wenn das Wetter schlecht war, dann war meine Laune schlecht. Wenn das Wetter gut war, dann war alles super und toll und ich der glücklichste Mensch. Und da kommt es halt darauf an, diese Situation, wo es nicht gut läuft, irgendwie die wieder zu meistern und als Herausforderung zu sehen und daran zu wachsen. Und ich habe dann noch zusätzlich mir so wie eine Motivationsliste zurechtgelegt und hatte so verschiedene Stufen von wie kann ich mir jetzt helfen? Und da war zum Beispiel, wenn es jetzt einfach regnete und langweilig war und ja, so ein bisschen öde und trist, dann habe ich mir ein bisschen Handyzeit gegönnt. Das heißt, ich habe beispielsweise ein Hörbuch gehört oder eine gute Laune-Playlist. Mhm. Weil ich musste ja immer ein bisschen Batterie sparen. Ich kann das nicht einfach da die ganze Zeit Sachen hören. Und ich finde auch in den Bergen habe ich eigentlich nicht so gerne Kopfhörer im Ohr, wenn es wirklich alpin ist und auf einem schmalen Pass und so. Ich möchte da hören, wenn Stein oder irgendwas, wenn sich das was bewegt und finde es eigentlich auch schöner, wenn ich die Natur mehr wahrnehmen kann. Aber wenn man dann irgendwie 3 Stunden durch den Wald läuft und es regnet und es ist vielleicht ein bisschen langweilig, dann finde ich schon gut oder finde ich es cool, wenn ich ein Hörbuch hören kann. Und dann habe ich mir das halt gegönnt, wenn es ging mit der Batterie. Und wenn die Krise größer war, also so sehr groß, dann habe ich mir meistens dann eben ein Hotelzimmer im nächsten Ort gebucht. und hatte natürlich mich dann immer darauf gefreut, endlich mal wieder in einem schönen Bett und bequemen Bett zu schlafen oder zu duschen und die Haare zu waschen oder was Feines zu essen beim Abendessen im Hotel. Und dann war die Laune meistens schon viel besser. Und wenn es richtig, die Motivation so richtig am Anschlag war, dann habe ich mal auch einen Pausentag gemacht. Das hilft auch schon sehr viel.
Gute Tipps. Und ich denke auch, das ist wirklich eine Motivation, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt wirklich triefend nass von oben bis unten, aber ich gönne mir das Hotel, habe es vielleicht auch schon gebucht und kann da auch meine ganzen Sachen einfach einmal richtig sauber durchtrocknen. Ne? Dass man immer wieder startet, einfach in trockenen Socken und mit
trockenen Start
geht. Ne? Was ich auch sehr schön fand, das hast du in deinem Buch geschrieben, einer deiner beiden Brüder hat, ich kriege den Spruch jetzt nicht eins zu eins zusammen, aber war ein bisschen so, wenn du aufgibst, ist das nur ein Moment der Entscheidung. Das ist nur ganz kurz, aber die Zeit danach, wenn du dich zurückerinnerst, dass du aufgegeben hast, was du verpasst hast, die wird dich dein Leben lang begleiten.
Genau, ja. Der Moment des Aufgebens, das ist vielleicht eine, zwei, drei Minuten so Erleichterung und danach wird sich der Moment, dass du aufgegeben hast, der lässt dich ja dann nicht mehr los, bei so einem großen Projekt zumindest. Du weißt dann immer, ja, ich habe da aufgehört. Und ich glaube, es gibt auch Leute, die das gut, für die das okay ist. Aber wir sind, meine Familie, wir sind eher so ein bisschen zielgerichtet und ehrgeizig. Und bei mir hätte das bestimmt, also das Zitat hat gewirkt. Es wird vielleicht nicht bei jedem. Und ich hatte aber gar nicht so richtig den Moment, wo ich dachte, ja, jetzt muss ich das Zitat 10-mal im Kopf wiederholen, damit ich nicht aufgebe. Zum Glück nicht. Aber es ist trotzdem, es hat mir schon auch die Augen geöffnet und gezeigt, ja, jetzt ist es halt einfach scheiße. Der Pass ist streng. Es regnet. Ich bin klitschnass. Ich habe irgendwie noch Kopfschmerzen oder ich weiß doch auch nicht, irgend sonst was oder Schulterschmerzen oder Blasen. Ich habe Hunger, aber das Essen in meinem Rucksack macht mich nicht mehr an und ich habe Heimweh, aber das geht vorbei. Das ist jetzt irgendwie 2 Tage, ist halt das Leben gerade nicht so cool, aber grundsätzlich hat mir diese Wanderung immer Spaß gemacht und ich wusste, es ist so situationsabhängig, dass es jetzt gerade nicht so toll ist, aber eigentlich bin ich sehr glücklich, dass ich dieses Projekt machen durfte und war immer happy. Aber klar gibt es so Schwankungen, aber das ist ja, das gehört dazu.
Aber es ist eigentlich ganz gut, sich so verschiedene Motivationsstufen zu überlegen, wie du es jetzt gesagt hast, dieses Zitat, das einen antreibt oder die Aussage im Hotelzimmer. Ich glaube, da schafft man es eigentlich ganz gut, bei der Stange zu bleiben. Was ich mich natürlich auch gefragt habe und das in deinem Buch auch ein bisschen anklingt, wenn man als Frau viel allein wandert, wo liegen denn da die Probleme deiner Meinung nach? Oder gibt es überhaupt Probleme? Fragen wir mal so rum.
Ja, das werde ich viel gefragt. Ich bin eine Person, die gut alleine sein kann und das auch immer mal wieder braucht. Daher war das für mich nicht so ein großes Problem. Als sich dieser Traum geformt hat, war es auch mein Traum. Ich habe den nicht so mit jemandem zusammen aufgebaut und immer darüber geredet und mehr Informationen gemeinsam gesammelt. Es war so mein Traum, der hat irgendwie quasi nur mir gehört und daher war es auch klar, dass ich das machen werde, egal ob jemand mitkommt oder nicht. Und es ist auch schwierig, jemanden zu finden, der mitkommt, der auch 4 Monate wandern will, der gleich schnell ist wie ich, der auch Zeit hat, Geld hat, den man mag, weil man so viel miteinander zusammen unterwegs sein würde. Das sind viele Kriterien, die es zu erfüllen gibt. Das ist schwierig. Und bei mir war es dann so, dass ich viel Besuch hatte. Also gerade in der Schweiz, wo ich ja nah von zu Hause bin, hatte ich viele Besucher. Ich glaube, insgesamt haben mich 7 Leute auf der Wanderung besucht. Und ich habe das eigentlich
Wochen begleitet, ne?
Ja, ich glaube, das längste war 5 Tage. Und das war so cool, dass ich diese Abwechslung hatte. Von Freunden, die mir dann auch irgendwie was mitgebracht haben und halt wieder mal diese anderen Gespräche und dann wieder alleine und irgendwie in der nächsten Woche habe ich vielleicht Leute kennengelernt und so war es irgendwie trotzdem nicht so einsam oder man ist nie so richtig alleine oder wenn, braucht man es auch vielleicht gerade auch oder es ist okay. Nur so gegen Schluss, da war ich ein bisschen einsam. in Frankreich, als die Hüttensaison eh schon vorbei war und wegen Covid auch sehr viele gar nie auf hatten und die Leute nicht mehr unterwegs waren und das Wetter war schlecht, da war ich so ein bisschen einsam. Aber das war dann auch am Schluss.
Aber da hast du ja auch nochmal ganz coole Leute kennengelernt. Den Hermann zum Beispiel, den fand ich ja sehr beeindruckend, der 69 damals war, ja, schon viele Weitwanderwege hinter sich hatte, mhm, der auch so fein, ja, zwischen Weitwandern und Fernwandern. Ich glaube, er hat so definiert, Fernwandern ist über Ländergrenzen hinweg, Weitwandern, genau, ist innerhalb eines Landes. Habe ich vorher darüber nachgedacht, dass es diesen feinen Unterschied gibt. Und den hast du ja tatsächlich mehrfach getroffen. Und das fand ich eigentlich auch, mhm, ganz schön, ne? Weil du dann immer wieder dich mit ihm so auch verbunden hast, gesagt hast, ah, wo bist du jetzt? Okay, ja, da können wir uns treffen. Oder er hat dir auch nochmal einen Tipp gegeben. Pass auf, ja, da ist eine gute Unterkunft, da kannst du hinkommen. Ja.
Oder da ist ein schlechter Weg, geh da nicht durch. Da bin ich einen anderen Weg gelaufen, der war mindestens genauso schlecht, aber das wusste er ja nicht. Aber es war lustig. Ja, eben, so habe ich viele Leute kennengelernt. Aber jetzt Hermann beispielsweise habe ich eben schon auch im letzten Abschnitt kennengelernt. Aber ja, so dann die ganz letzten 2 Wochen, da war fast niemand mehr. Okay. Mhm. Das war dann schon nochmal ein Stück einsamer.
Ja, aber du konntest das Alleinwandern auch genießen oder bist du insgesamt lieber im Team unterwegs?
Nein, ich mag das Alleinwandern sehr gerne. Also ich mag beides sehr gerne. Ich könnte mich jetzt nicht so wirklich für etwas entscheiden, aber wenn ich zu zweit wandere, dann bin ich schon auch ein bisschen wählerisch, mit wem.
Ja.
Weil es mit den Personen einfach so gut funktioniert und so unkompliziert ist und man immer das gleiche Bedürfnis und so hat und mit anderen vielleicht ein bisschen, ja, schwieriger, anderes Wandertempo, wie auch immer. Und daher bin ich manchmal auch einfach echt gerne alleine unterwegs.
Ja, kann ich gut verstehen. Du hast es ja schon mal angeschnitten, Schlangen sind nicht so deins. Unterwegs waren ja auch Begegnungen mit Schlangen da. Bären in den Gebieten, wo du durchgewandert bist. Was ist denn jetzt eigentlich schlimmer, so eine Begegnung in der Schlange oder in Unwetter zu kommen?
Ganz klar Unwetter.
Okay, ja, weil, deine Schlangenangst, ja, ist dann doch geringer als ja, dieses Gewitter.
Ja, also das habe ich auch so ein bisschen unterwegs erfahren. Wie bei der Motivationsliste habe ich so für jedes Problem eine Stufe, um mich zu, irgendwie zu motivieren, habe ich das auch bei der Angst. Und da gibt es so eine Angstskala und Gewitter, ja, ist zu oberst. Mhm. Und so Schlangen und Wölfe und Bären und was halt da alles sonst noch so ist, das ist eigentlich eher weiter unten, weil ja, die Chance, dass was passiert, ist viel, viel kleiner. Ja. Und die Tiere sind meistens ja auch alle scheu. Ja, da, also wirklich, der Gewitter, da habe ich einige Sachen erlebt, wo ich echt so dachte, okay, das ist jetzt Todesangst. Oh je. Und das hatte ich bei der Schlange trotzdem nie. Auch wenn da wirklich vor meinen Füßen 2 giftige Aspiwipern davon geschlängelt sind, dann habe ich schon so, ah, Hilfe und weg und der Puls ist in die Höhe. Aber so das Gefühl von, oh mein Gott, also kommt das gut, habe ich Glück und überlebe das, das hat man dann trotzdem nicht.
Ja, wie du sagst, sie sind ja auch davon geschlängelt, während...
Genau, das Gewitter schlängelt nicht davon.
Ich glaube, du hast noch einmal, ich glaube, das war auch auf dem letzten Abschnitt, da bist du dann irgendwann mal aus dem Zelt raus und in doch so eine üble, modrige Not...
Biwak, ja.
...Hütte, mhm, rein, weil es, mhm, einfach so arg geworden ist. Und am nächsten Tag hast du auch wirklich gesehen, dein Zelt ist komplett platt gedrückt. Also hättest du auch keine gute Nacht gehabt, ne?
Nein, und es hat so viel geregnet, dass der Boden das Wasser nicht mehr aufgenommen hat und dann halt logischerweise mein Zelt irgendwann auch nicht mehr. Und das waren die letzten Tage auf der Via Alpina und nachher, irgendwie, ich war dann wirklich am Ziel in Monaco und 2 Tage später war das Unwetter dann so stark, dass es ganze Dörfer zerstört hat, wo ich durchgewandert bin. Und auch sogar Menschen daran, deshalb gestorben sind. Also richtig, richtig schlimm. Und ja, manchmal muss man halt einfach sagen, okay, die Natur ist definitiv stärker als ich. Wäre jetzt schön gewesen, im Zelt zu schlafen und nicht in dieser gruseligen Unterkunft. Aber ich bin froh, gibt es diese. Also nichts, ja, wie rein.
Ja, natürlich. Ach genau, jetzt nochmal kurz zu deiner Strecke. Also das haben wir vorhin nur so kurz angeschnitten. Du bist zuerst durch die Schweiz gewandert, dann eigentlich nach Triest und zum Schluss durch Frankreich nach Monaco.
Ja, Frankreich und Italien war es, der letzte Abschnitt, genau.
Also nur um nochmal das im Kopf gerade zu rücken, wie du das mit der Corona-Pandemie trotzdem hinbekommen hast.
Ja.
Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du vielleicht anders machen? Oder sagst du, nee, war alles prima so, habe ich eigentlich im Großen und Ganzen komplett, würde ich genauso nochmal machen?
Ja, also ich würde eigentlich alles nochmal gleich machen, aber wenn ich natürlich genau wüsste, an diesem Tag kommt das Gewitter um diese Zeit, dann würde ich schon anders laufen, aber ich glaube, so detailliert wäre es wohl nicht, oder dass ich so viel wüsste. Nein, ich würde eigentlich alles das Gleiche nochmal. Ich habe mich gut vorbereitet, das hat mir sicher sehr geholfen.
Garantiert.
Ich hatte eben Besucher, das war auch schön, das würde ich auch wieder so machen. Die Ausrüstung war super. Klar wäre es schön gewesen, wenn ich irgendwie einmal am Meer gestartet hätte und dann am Meer angekommen wäre und nicht halt zweimal in der Schweiz starten und zweimal am Meer ankommen. Aber irgendwie ist auch noch cool. Ich habe dann so zwei Ziele erreicht. Ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Aber ja, das
hast du aus der Situation gemacht.
Genau. Das konnte ich ja nicht ändern. Das war ja halt einfach so.
Okay. Wie war es denn, als du am tatsächlichen Ziel
in Monaco.
Wie hast du dich da gefühlt und was hast du gedacht in dem Moment?
Ja, am Tag davor wäre ich fast geplatzt vor Glücksgefühlen. Wirklich, es hat sich genau so angefühlt. So wirklich, oh mein Gott, ich kann es gar nicht, ich kann da gar nicht damit umgehen, wie viel Gefühle da auf einen so einprasseln. Ja. Und man will es auch gerade sofort teilen. Und ich wollte jemanden anrufen und dachte so, ja, aber was sage ich dann? Das kann niemand verstehen, der nicht irgendwie 4 Monate gelaufen ist und jetzt den Hafen von Monaco sieht. Ich habe es dann eigentlich für mich so ein bisschen genossen. Und dann am richtigen Zieltag, wo ich angekommen bin, da war ich eher ein bisschen traurig, weil ich wusste, jetzt ist es vorbei. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich hätte nie so richtig gedacht, dass ich es schaffe, obwohl Aufgeben ja nicht so eine Option war. War es trotzdem so, wenn ich das mal schaffe, dann, das wäre so unfassbar. Ich kannte ja jemanden, der es geschafft hat und dachte, das ist der Wandergott.
Ja.
Das ist ein Held. Und nachher habe einfach ich das auch geschafft und war so, oh mein Gott, kann es nicht glauben. Aber als ich dann ankam, war es so eine Mischung aus Traurigkeit, vom Weg Abschied zu nehmen und auch so ein bisschen das Ankommen in Monaco. Ich finde, Monaco ist für mich so ein spezieller Ort jetzt, aber es ist eigentlich nicht schön. Es hat sehr viele Baustellen gehabt, als ich da war. Sehr, sehr laute, teure Autos und viele Läden und Kommerz. Und du bist halt immer in den Bergen unterwegs und dann bist du in Monaco und es erschlägt einem fast. Und auch, ich bin dann so rumgelaufen, war beim Strand, war im Meer, bin dann zurück in die Stadt und die Leute schauen dich halt so an, weil du kommst mit Wanderschuhen und Rucksack und du passt null dorthin.
Du fühlst vielleicht auch ein bisschen nach so lang unterwegs, das ist ja kein Wunder.
Ja gut, ich habe am letzten Tag extra für Monaco alles gewaschen und geduscht, dass ich sauber, dass ich schon ein bisschen besser hinpasse. Aber nein, auch so, weil ich den Zieltag wie feiern wollte.
Ja.
Aber klar, die denken dann, ja, was ist das für eine komische? Und du hättest halt wie gerne, dass jemand sagt, dass dir jemand einen High Five gibt und sagt, wow, krass, du bist jetzt 4 Monate hier hingelaufen, mega stark, aber das gibt es halt nicht, wenn niemand weiß, was du gemacht hast. Und ich bin jetzt auch nicht eine, die irgendwie in eine Bar reinläuft und sagt, hey, hör zu, was ich gemacht habe. Weil das gibt's. Ich habe jetzt
wahrscheinlich auch gewundert, wenn dann eine Wandererin reinkommt und sagt, ich bin gelaufen.
Ja. Aber ich habe diesen Sommer jemanden kennengelernt, der eher so auf die Leute immer zugeht und das gerne erzählt. Und dann feiern dich auch alle ab. Ist eigentlich auch noch cool, aber ich vom Typ her bin ich da eher ein bisschen introvertiert, sodass ich das nicht allen auf die Nase binde. aber eben, dann bist du halt ein bisschen mehr mit deinen Gefühlen oder Erlebnissen alleine, weil das Erzählen davon und wenn die Leute dann so dich anblicken und strahlen und was nicht glauben können, das ist schon auch noch schön. Also es gibt einem schon auch etwas.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie hast du es dann geschafft, nach eigentlich 4 Monaten Freiheit, Wandern, Natur, meistens zumindest, wieder ins normale Leben zurückzufinden? Weil du hast ja dein altes Leben als PR- und Marketingfrau inzwischen selbstständig wieder aufgenommen. Wie war das, da wieder reinzufinden?
Also ganz am Anfang war es recht schwierig, wieder zu sitzen. Einfach so 8-9 Stunden halt am Computer, um zu schreiben und auch den Bildschirm anzustarren. Ich hatte da immer recht Kopfschmerzen, aber das ging vielleicht 1 Woche, 2 Wochen und dann war ich wieder voll im Alltag. Und ich bin jetzt eine Person, die einfach auch sehr gerne wieder nach Hause kommt, schon immer. Ich habe immer Heimweh und ich freue mich immer riesig, wenn ich endlich wieder zu Hause in Flims bin, weil es für mich trotz der langen alten Wanderung noch immer der schönste Ort ist.
Das ist schön zu hören. jetzt würde mich noch ein kleines Detail interessieren. Das fand ich nämlich sehr charmant. Du hast geschrieben, dass du dir ein Karamellbonbon, ich glaube, in den Geldbeutel gesteckt hast oder jedenfalls an eine Stelle oder an einen Platz, den du immer dabei hattest, so als letztes Motivationsschübchen, wenn dir die Kraft ausgeht, wenn du wirklich keine Lust mehr hast, so ein bisschen wie so ein Talisman. Ne? So, wenn es gar nicht mehr geht, dann esse ich dieses Karamellbonbon und es gibt mir dann Kraft, doch weiterzugehen. Du hast es ganz am Ende in Monaco immer noch gehabt, weil du es einfach dann doch nicht gebraucht hast. Nimmst du es auf deine nächste große Tour mit und was für eine wird es sein?
Also ich glaube, ich mache das weiterhin. Ich habe das Karamellbonbon ja aus, ja, wie soll ich sagen, tieferen Gründen dabei gehabt. Ich mag Karamell gar nicht mal so sehr, aber mein Vater hat mir das jeweils, als ich noch ganz klein war, immer eines gegeben, wenn ich nicht mehr keine Energie mehr hatte zum Skifahren. Er hat mir das beigebracht und er ist halt früh gestorben und dann war das so ein bisschen wie eine Motivationsspritze für mich, dass ich dachte, ja gut, wenn ich nicht mehr kann, dann nehme ich dieses Karamellbonbon, so wie es er mir früher gegeben hat. Und ich habe tatsächlich noch so eine Schachtel davon und ich werde das wahrscheinlich auf eine nächste größere Tour auch mitnehmen. Die sind jetzt schon hart, wahrscheinlich gar nicht mehr gut und vielleicht auch schon abgelaufen. Ist ja egal, es ist mehr so ein sentimentaler Glücksbringer. Und ich habe jetzt für dieses Jahr keine große Tour geplant. Also 4 Monate wandern ist in naher Zukunft gerade nicht in Sicht. Okay. Weil halt, nein, und es ist halt auch schwierig, immer wieder aus dem Job auszubrechen. Das macht man mit der Wohnung und so weiter, Geld sparen. Das geht halt auch nicht jedes Jahr. Also kann man schon machen, aber für mich wäre es nicht das Richtige. Ich bin auch gerne an einem Ort und verwurzelt. Aber ich habe letztes Jahr, wie vorletztes Jahr und auch diesen Sommer, gehe ich logischerweise immer wandern. Und jetzt dieses Jahr bin ich auch wieder 3 Wochen unterwegs. Aber ich gehe auch gerne Bergsteigen, also hohe Berge, 4000er und so, und gerne klettern. Und wenn ich jetzt 4 Monate halt weit wandere, dann vermisse ich die Bergsteigen und Klettern auch immer sehr. Und jetzt im Moment ist es so, dass ich einfach all diese 3 Berghobbys regelmäßig mache und dafür halt kein Riesenprojekt.
Okay, aber man kann auf deinem Blog ja dann wahrscheinlich trotzdem lesen, wie und wo du jetzt unterwegs bist oder was du für Erfahrungen gemacht hast, da wirst du ja weiterlegen, ne?
Also die Weitwanderungen, die ich mache, die schreibe ich immer noch auf und biete da eigentlich Informationen oder auch Inspiration auf meinem Blog, ja, oder auf Instagram auch. Und ja, da darf man mich auch gerne mal kontaktieren, falls man irgendwie noch Fragen hat oder sonst noch was wissen möchte.
Das ist doch ein super Tipp. Also wer Lust hat, auch mal sich ans Weitwandern zu wagen, gerne auf Christinas Blog nachlesen und vielleicht auch einfach eine Frage stellen, sei es bei Instagram oder wie auch immer. Christina, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, es hat ein paar mehr Leuten Lust drauf gemacht, einfach mal wirklich für ein paar Tage am Stück loszugehen, vielleicht auch dein Buch zu lesen, weil man da einfach alles nochmal kompakt mitbekommt, auch Höhen und Tiefen. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir, Kerstin.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.